Augenblick mal, der Podcast der Hildesheimer Blindenmission.
Hallo und herzlich willkommen zum August-Podcast der Hildesheimer Blindenmission.
Nach der Zählung ist das die Nummer 19. Und jetzt sitzen am Mikrofon
Susanne Meyer
und Andreas Schanowski.
Andreas, wir haben heute ganz viel Programm. Wir haben mitgebracht was zum Thema Urlaub und Wetter. Das ist immer ganz wichtig. Wir haben Nachrichten aus den Schulen. Wir haben natürlich ein ganz, ganz leckeres Sommerrezept. Wir haben einen Urlaubstipp für Länder in Südostasien. Und wir verweisen natürlich wie immer auf unsere Webseite www.h-bm.de für Anmerkungen, das Rezept zum Nachkochen, Fotos vom Rezept, Kommentare und ganz, ganz viele weitere Hinweise.
Und ein Hinweis wäre noch, dass alle Hörerinnen und Hörer ganz schnell von Thema zu Thema springen können, denn wir haben sogenannte Chapter Marks auf Englisch und auf Deutsch Kapitelmarken, wo man in seiner App der Wahl ganz schnell von einem Thema zum anderen hüpfen kann.
Wer uns eine E-Mail schreiben möchte, sei herzlich eingeladen unter augenblickmal@h-bm.de sind wir zu erreichen.
Das Thema.
Andreas, es geht dieses Mal bei unserem Thema um, ja, was ist los im Moment in der Urlaubszeit in Südostasien und in Asien? Wie sieht's da aus? Was passiert da gerade? Und ist das jetzt eine gute Gelegenheit, eine gute Zeit, um sich dort zu bewegen?
Ja, Sommerzeit ist irgendwie Urlaubszeit und irgendwie fast jeder Tag auch Zeit, darüber nachzudenken, was macht eigentlich das Wetter. Und für alle Leute, die natürlich so eine Reise nach Südostasien planen, ist das natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, auch zur richtigen Reisezeit zu fahren. Ich frage dich jetzt einfach mal, Susanne, wir beide sind erfahrene Südostasien-Fahrer. Würdest du jetzt um diese Zeit dorthin fliegen?
Also sagen wir mal so, Andreas, wenn ich an die deutschen Schulferien gebunden wäre und Familie besuchen würde, ja, dann ginge es ja nicht anders. Aber wenn ich es vermeiden könnte, eigentlich eher nein. Es ist feucht und es ist sehr, sehr regnerisch in Teilen Südostasiens. Zusätzlich ist noch Taifunsaison im Moment. Also nicht unbedingt das schönste Wetter, um unterwegs zu sein.
Also man könnte es positiv sagen, wer also Taifun-Erfahrung machen möchte oder gerne Regen liebt, der sollte jetzt unbedingt in dieser Zeit fliegen. Die Zeiten für die Taifune bzw. für die Monsunregen sind ja sehr, sehr unterschiedlich in unseren Ländern. Da kommen wir noch drauf. Aber vielleicht, Susanne, erklären wir erstmal so diese zwei Wörter, Taifun und Monsun. Kannst du eines davon erklären?
Ich fange jetzt einfach ganz einfach mal mit Taifun an. Das Wort gibt es so oder so ähnlich in ganz vielen Sprachen Ostasiens. Und auf Chinesisch heißt es zum Beispiel einfach Taifeng. Und das ist ein sehr, 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 sehr starker Wind. Und dieser starke Wind, der würde im Atlantik Hurricane heißen. Und im Pazifik ist das also ein Taifun. Und diese Taifune haben genauso wie im Atlantik, im Pazifik bestimmte Routen, so Alleys würde man auf Englisch sagen. Und die Straße von Taiwan zum Beispiel ist so eine ganz, ganz typische Route, wo also Taifune durchziehen. Es gibt aber auch noch andere klassische Routen und die bringen mit sich natürlich diesen ungeheuren Wind, dann diese ungeheuren Regenfälle und diese Regenfälle, die lösen ganz oft lokal Erdrutsche aus. Also das ist gar nicht so ungefährlich.
Und Monsun und Taifun hängen ja so ein bisschen auch miteinander zusammen, nämlich von ihrem Ursprung her, nämlich genau in dieser Zeit von Mai bis Oktober, November, da erwärmt sich die Landmassen sehr stark und die ziehen praktisch dann die feuchte Luft von den Meeren heran und dann entstehen diese Taifune durch die Bewegung, also dieser Luftmassen. In der Mitte dann eher so ein ruhiger Fleck, aber drumherum wirbelt es herum. Und eines unserer Partnerländer, mit denen wir ja zu tun haben, die Philippinen, sind jetzt in diesen Tagen tatsächlich immer sehr, sehr, sehr betroffen davon.
Ja, die liegen im Zentrum so einer Straße, einer Taifunstraße.
Genau. Die werden also sehr oft getroffen, tatsächlich auch davon. Dann erklären wir auch noch das andere Wort, nämlich Monsun. Und das kommt eigentlich eher so aus dem Arabischen und bedeutet nichts anderes als Jahreszeit. Wir kennen ja die Jahreszeiten auch, aber haben davon vier. Und manchmal kann man sagen, wenn man es auf den Punkt bringt für Südostasien, ist es einfach so, dass es ungefähr zwei Saisons gibt. Nämlich eher so eine trockene Saison und eher eine sehr feuchte Saison mit ganz viel Regen. Und dieser Monsun, der entsteht eben dadurch, dass tatsächlich die Wassermassen durch die Erwärmung die feuchte Luft gezogen wird vom Meer. Und das muss sich irgendwie dann wieder abregnen. Es gibt auch einen weiteren Monsun, das ist der Wintermonsun. Der ist aber im Gegenteil sehr trocken, weil nämlich das umgedrehte Phänomen passiert, nämlich da kühlen sich die Landmassen ab eher und dann gibt es eben dann eher trockene Luft.
Vielleicht können wir einfach sagen, das deutsche Wort für Monsun ist Regenzeit und das ist einfach das, was wir jetzt in Südostasien und in Asien in vielen Teilen haben. Und das Phänomen ist insofern an manchen Orten ganz, ganz witzig, weil es wirklich um eine bestimmte Uhrzeit anfängt zu regnen, als hätte man einen Wasserhahn, eine Dusche aufgedreht. Und nach einer Stunde oder nach drei Stunden ist es genauso wie abgeschnitten, als hätte jemand die Dusche wieder zugemacht, zack, Regen hört auf. Aber alles ist natürlich klitschenass und bis dahin hat es auch sehr, sehr heftig geregnet. Also ich habe das immer so empfunden, als würde man wirklich unter einer Dusche stehen. So stark ist dieser Regen, so kräftig.
Wir beide haben Monsunregen erlebt und das kann man irgendwie nicht vergleichen mit Sommerregen bei uns hier und selbst nicht mit Gewitterregen, weil einfach Massen von Wasser vom Himmel kommen. Ich habe es zweimal erlebt, dass also innerhalb von einer Stunde wirklich der Wasserpegel plötzlich drumherum so hoch war, dass man eigentlich trockenen Fußes gar nicht mehr durch die Wege kam, sondern da war es tatsächlich besser. Was du immer sehr gerne erzählst von deiner Zeit in China, wirklich die Hosen hochkrempelt und dann am besten nur in Schlappen dann durch das Wasser geht.
Also dass das Wasser dann auf der Straße wirklich kniehoch steht. Also ich glaube, das haben wir beide erlebt. Und das ist im ersten Moment, wenn man da jetzt nur so unterwegs ist, eigentlich ganz lustig. Das ist aber für die Menschen vor Ort ein Riesenproblem, weil das natürlich in Häuser eindringt, das Wasser. Das Wasser sucht sich ja immer einen Weg und das bedeutet, wir haben in der Zeit eine ganz große Überschwemmungsgefahr und wir haben in der Zeit natürlich auch die Gefahr, dass Krankheiten sich ausbreiten, weil Felder überschwemmt werden, weil Müllkippen überschwemmt werden, weil die Kanalisation komplett überläuft und dann macht das keinen Spaß mehr mit hochgekrempelter Hose und nur in Schlappen unterwegs zu sein.
Da sagst du einen ganz wichtigen Punkt, der nämlich auch ja unsere Schulen betrifft, sowohl was Taifun, also Stürme angeht, als auch den Regen. Viele unserer Schulen sind vor vielen Jahrzehnten gebaut. Und da war das Phänomen mit dem vielen Wasser und vor allen Dingen auch dem relativ kontinuierlichen Regen noch nicht so ausgeprägt, wie es heute ist. Viele unserer Partner sagen, durch den Klimawechsel hat sich tatsächlich zum Beispiel in Indonesien, was an diesen harten Kontrasten zwischen Regenzeit und Trockenzeit gewandelt. Und wenn dann der Regen kommt, dann schadet es wirklich den Gebäuden auch. Und nun kann man sich vorstellen, ich habe das in Indonesien gesehen, was das für eine Blindenschule bedeutet, wenn der Regen hineinkommt in die Schlafräume, in das Internat, wo die Schülerinnen und Schüler leben. Oder wenn es zum Beispiel in ein Bibliothek hineinkommt, wo Blindschriftbücher steht. Das ist nämlich tatsächlich passiert. Vor zwei Jahren sind die Wassermassen in die Bibliothek hineingekommen und Blindschriftbücher mit dem großen Papieren und schwereren Papier saugt regelrecht die Feuchtigkeit auf. Viele dieser Bücher waren richtig hinüber oder fingen an, dann zu verschimmeln.
Ja.
Ein Riesenproblem, große Sorge dann natürlich auch für die Blindenschule, dann die richtigen Materialien wieder zur Verfügung zu stellen.
Andreas, damit geht vielleicht auch Hand in Hand ein anderes Problem. Diese unglaublich hohe Luftfeuchtigkeit, die wir in der Regenzeit in Südostasien haben, die ja 95% betragen kann, die auch wirklich auf der Haut spürbar ist. Also ich habe das immer so empfunden, wenn man aus einem klimatisierten Verkehrsmittel, aus einem Zug, aus einem Flugzeug ausgestiegen ist. Sagen wir mal jetzt mal in Hongkong. Und dann hatte man den Eindruck, es haut einem jemand mit so einem ganz kochend heißen Handtuch ins Gesicht. Also das ist so körperlich spürbar. Das erleben wir hier in Europa so nicht. Und das ist natürlich ganz schlecht. Also zum Beispiel auch für, wenn jemand jetzt Lederschuhe hat, die fangen dann an zu schimmeln. Sämtliches Papier saugt sich total voll. Und wir haben hier in Deutschland ja immer diese Zeichentafeln konstruiert für unsere Schulen in Südostasien und haben dann ein ganz, ganz höfliches Feedback bekommen, dass die zu papierlastig sind und in der Regenzeit leider regelmäßig unbrauchbar werden. Und wir haben jetzt eine ökologisch natürlich schrecklich, aber dort für vor Ort sehr brauchbare, totale Plastikversion entwickelt, damit die eben diesem Regen trotzt und dieser hohen Luftfeuchtigkeit trotzen kann.
Viele der blinden und sehbehinderten Kinder kennen natürlich diese Regenzeit, wissen damit umzugehen, aber es ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man blind ist und drumherum schwimmt alles, sich dann noch richtig zu orientieren. Da ist dann wirklich ein Langstock, ein Blindenlangstock, dann nicht mehr vonnöten. Da muss man dann wirklich rein nach Gefühl laufen oder, wenn man Glück hat, jemanden, der mit einem geht, um den richtigen Weg zu finden. Das ist schon ganz schön schwierig. Und bei Taifunen, das hat unsere Blindenschule in Myanmar ja erlebt, vor kurzem sind ganz viele Bäume gefallen. Und das ist dann oft so, dass sie auf Elektroleitungen fallen und dann geht von einem zum anderen Moment die ganze elektrische Versorgung dann perdu. Und das bedeutet dann manchmal auch für die Schule eine große Herausforderung, dann alles laufen lassen zu können, was eben auch notwendig ist, um so einen Schulbetrieb dann aufrechtzuerhalten.
Also die Regenzeit und die Taifunzeit sind eigentlich so eine klassische Naturkatastrophenzeit. Und ich glaube, wir machen uns das hier gar nicht genug bewusst, wenn wir über Starkregen klagen, dass Starkregen in Südostasien eine ganz andere Dimension hat.
Vor einigen Jahren habe ich das erlebt, welche Kraft das Wasser hat. In den Philippinen, in Davao, in Mindanao hatten wir unsere Schule besucht und einen Tag vor unserer Ankunft war die ganze Schule überflutet. Das sind die Wassermassen natürlich, die Schaden anrichten, aber schlimmer noch, und das ist mir seitdem immer in Erinnerung geblieben und ich habe das jetzt im letzten Jahr war das in Padang, in Nord-Sumatra auch ein riesengroßes Problem. Du hast es angesprochen, diese Lehmmassen, Landdinge, die ins Rutschen kommen und wirklich alles überfluten mit Dreck. Und das ist so schwierig, dann wirklich diese Räume wieder so in Ordnung zu bringen, so zu säubern, dass sie wirklich auch wieder brauchbar sind. Und vieles kann man hinterher wirklich bis hin zu Computern regelrecht wegschmeißen, weil eben dieses verschmutzte Wasser einfach alles auch kaputt macht.
Ja, also deshalb wäre unser Tipp, vielleicht, wenn man das einrichten kann, nach der Regenzeit erst nach Südostasien zu reisen.
Wir sollten, Susanne, aber vielleicht nochmal darüber sprechen, wie die Menschen eigentlich mit diesem ganzen Regen umgehen.
Also die haben natürlich ganz tolle Strategien entwickelt, das ist ja klar. Wenn man da lebt, dann weiß man, wie man damit umgeht. Und ein Tipp meinerseits ist natürlich immer Schuhe anziehen, die möglichst aus Plastik sind, die nass werden können, die einfach so wieder trocknen, Hosenbeine aufkrempeln. Das funktioniert immer. Ich habe immer, wenn ich in Südostasien unterwegs bin, einen Regenschirm dabei, den ich auch als Sonnenschirm nutze. Das finde ich also auch sehr, sehr angenehm. Und ich habe mir jetzt extra nochmal einen Partnerschirm gekauft zum Klappen, weil ich finde, also das ist so größer, umso größer der Schirm ist, umso angenehmer ist es, den über sich zu haben. Und bitte keinen hellen Schirm, also nichts Weißes oder Gestreiftes, der darf ruhig schwarz oder dunkelblau sein.
Wenn man den Menschen noch zuschaut, was sie anziehen, kann man lernen, locke und luftige Kleidung ist immer angebracht. Die trocknet dann auch relativ schnell. Und wenn dann mal so ein Regen anfängt, ich habe das in den Philippinen gelernt, dann verändert sich so eine Straße von einer Minute zur anderen, weil dann nicht die fliegenden Händler mit Regenschirmen und mit Pelerinen so aus einfachem Plastik plötzlich die ganze Straße voll davon ist und dann wirklich ein buntes Bild ergeben, weil es in unterschiedlichen Farben und leuchtet dann auf der Straße und die Menschen sich schnell sowas drüber stülpen über den Kopf. Und manchmal habe ich auch erlebt, dass man sich schnell unter großen Bäumen flüchtet, bis hin zu großen Bananenblättern, die manchmal auch so etwas sein können wie ein Regenschirm.
Was ich ganz spannend finde, ist, dass sich das Straßenbild aber nicht leert. Also die Leute sind weiterhin unterwegs und das geht irgendwie alles weiter, obwohl jetzt dieser große Regen ist und obwohl die Straße langsam anfängt, sich zu überschwemmen, und trotzdem gehen die Leute ganz normal allem nach. Also das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man das beachtet, dass man nicht dann 3 Stunden am Tag einplanen muss, im Hotel oder zu Hause zu sein, sondern dass das Leben dann einfach weitergeht.
Interessant ist aus meiner Hinsicht auch, wenn man auf die Architektur alter Häuser schaut. Und da finde ich, eigentlich sind die Menschen früher klüger gewesen, die sich diesen ganzen Regenfällen und unterschiedlichen Zeiten angepasst haben, dass sie nämlich Häuser gebaut haben mit einem riesengroßen Dach, das also auch weit weg vom Haus reicht, weil einfach dann der Regen auch nicht das Haus unmittelbar trifft, sondern eben relativ weit zur Seite austritt. Oder dass Häuser auf Stelzen gebaut werden, wo man weiß, da kann das Haus nicht so ganz schnell von den Wassermassen ergriffen werden. Und außerdem gibt es noch eine gute Luftzirkulation. Also wenn man einfach mal schaut, wie die Menschen früher gebaut haben, finde ich, das haben die eigentlich schon ganz klug gemacht. Da haben wir mit unseren heutigen modernen Bauweisen manchmal doch größere Probleme damit als eben solch eine traditionelle Bauweise.
Ja, Andreas, du sagst es. Gerade in der Regenzeit haben wir ja auch oft eine ganz kontinuierliche Windrichtung. Und deshalb sind die Häuser dann oft in den Wind hinein eingerichtet, ausgerichtet. Und durch die Klimaerwärmung verschiebt sich das inzwischen ein bisschen. Und das bedeutet, dass viele der alten Häuser nicht mehr korrekt ausgerichtet sind, was natürlich auch wieder ein Zeichen für den Klimawandel und für dieses menschengemachte Ausmaß der Wetterveränderung ist.
Und da haben die Menschen tatsächlich in den Gebieten wirklich drunter zu leiden. Ich habe das vorhin schon erwähnt, also es hat sich verändert. Und ja, manche Regierungen nehmen da jetzt auch drauf Rücksicht. Das ist ein Gedanke, glaube ich, auch eben zum Beispiel von Indonesien war eine Überlegung, eben eine neue Hauptstadt zu errichten. Auch die, dass Jakarta auch nicht mehr ganz klimagerecht da an dieser Stelle ist. Also das ist lange schon beschäftigt, auch die Regierungen dort in den einzelnen Ländern. Jetzt hatten wir am Anfang gesagt, wann wir nicht reisen würden oder bevorzugt nicht reisen würden. Was würdest du empfehlen für eine Südostasien-Reise, was denn der richtige Termin ist?
Also ich persönlich würde eher das Winterhalbjahr anplanen, so bei uns das Winterhalbjahr. Und ich finde so Oktober ist eigentlich ein ganz schöner Zeitpunkt, Ende September, Anfang Oktober bis Ende Oktober und dann im Frühjahr, also März, April bis in den Mai hinein. Das sind eigentlich Monate, wo man gut reisen kann.
Nachrichten aus Südostasien.
Andreas, schon sind wir bei den Nachrichten aus unseren Schulen angekommen. Und da gibt's einiges zu berichten, denn bei uns ist das Schuljahr gerade zu Ende gegangen, Anfang Juli. Und bei uns geht es also in Niedersachsen ja erst Mitte August weiter, während in Indonesien und in Myanmar das neue Schuljahr schon läuft.
Das läuft schon seit einiger Zeit, also die fangen teilweise im März schon an oder dann im Juni, das ist so ein bisschen je nach Land auch verschieden, aber das bedeutet, dass einige aufgehört haben und einige ganz neu anfangen. Und davon wollte ich heute erzählen, vor allen Dingen von denjenigen, die zum Beispiel in der Blindenschule Japentra gerade ihren Abschluss gemacht haben. Wir haben, Susanne, das ein oder andere Mal schon darüber erzählt, was eigentlich blinden Jugendlichen für eine Karriere bevorsteht, wenn sie so eine Schule zu Ende gemacht haben. Und vielfach waren manchmal die Bedingungen wirklich so schlecht, dass man ganz traurig wurde darüber, dass die Chancen auf dem Markt für blinde und sehbehinderte Jugendliche wirklich nicht besonders rosig sind. Das Schöne ist, dass wenn wirklich die Bildung stimmt und Japentra, unter anderem unsere Partnerschule in der Nähe von Medan auf Nord-Sumatra, gibt sich da sehr viel Mühe, den Kindern so einen Bildungsstandard weiterzugeben, dass sie eben die Möglichkeit haben, auf eine Universität zu gehen. Und insgesamt haben jetzt 6 ihren Abschluss gemacht in Japentra und fast alle 6 haben vor, zu studieren. 3 haben schon ihre feste Zusage und 3 sind noch im Wartestand, bereiten sich nochmal intensiv darauf vor, denn es gibt in Indonesien vielfach an den Universitäten Aufnahmeprüfungen und die müssen erstmal geschafft werden. Aber ich finde das einmal erwähnenswert überhaupt, dass fast alle, die jetzt ihren Abschluss gemacht haben, wirklich es schaffen auf eine Universität.
Andreas, was ist denn in Indonesien so ein ganz typisches Studium, das blinde Kinder, Jugendliche absolvieren?
Ich kann dir erzählen von den 3, die ja schon eine feste Zusage haben. Der eine, der den Abschluss gemacht hat, wird Religionspädagogik, so würden wir das bezeichnen, studieren. Und eine von denen, die jetzt den Abschluss gemacht hat, wird Indonesisch und Englisch studieren, aber mit dem Schwerpunkt darauf, dass sie Lehrerin werden wird. Und die andere versucht, in den Bereich von Literatur hineinzukommen. Den Namen kann ich auch erwähnen, das ist Elsie. Elsie schreibt seit einiger Zeit auch selber Romane. Als ich im letzten Jahr da war, da hat sie gerade an ihrem 2. Roman geschrieben und das will sie, glaube ich, noch ein bisschen verfeinern und wird also indonesische Literatur studieren.
Das ist ja toll, denn in Hildesheim kann man auch kreatives Schreiben studieren. Und ja, wer weiß, vielleicht können wir sie irgendeines Tages hier auch als Austauschstudentin begrüßen.
Und die beiden anderen, von denen ich weiß, dass sie gezielt etwas studieren wollen, der eine versucht, in ein Sportstudium zu kommen. Und das finde ich auch erwähnenswert und manche Hörerinnen und Hörer werden jetzt verwundert den Kopf schütteln, kann denn ein Blinder Sport studieren? Ja, das geht in Indonesien und zwar, das wird dann auch gefördert, dass man bestimmte Sportarten fördert, die Blinde eben auch machen können und oft ist dann die Karriere in der olympischen Mannschaft. Indonesien unterstützt sogar diese Studenten mit Geld jeden Monat, damit sie ihre Sportlerkarriere auch verfolgen können.
Das klingt toll, Andreas.
Und der andere, der konzentriert sich ganz auf sein Schachspiel und hofft damit auch noch etwas weiterzukommen.
Dann wünschen wir viel Glück, viel Erfolg, alles Gute, drücken die Daumen, dass das klappt.
Und ich kann nur sagen, in dem Newsletter, den wir jetzt herausgeben werden, werden wir von allen erzählen und da gibt es dann auch ein paar Bilder zu sehen von den Schülerinnen und Schülern, von denen ich gerade erzählt habe.
Und da kann ich nur sagen, den gibt's natürlich auf unserer Webseite www.h-bm.de. Den kann man da auch abonnieren.
So schmeckt die HBM.
Andreas, wir sind bei unserer Lieblingsrubrik So schmeckt die HBM. Wir haben Cecilia dazu gebeten, weil es was zu essen gibt. Das ist netter, je mehr Leute da sind. Und wir essen heute rote Beete-Salat mit Karotten. Das ist ein Rezept aus China, das von einer ganz lieben Freundin von mir aus Nanjing stammt. Und Nanjing ist einer dieser vier Feueröfen in China. Und das Rezept, das ist ganz, ganz einfach. Man braucht rote Beete, man braucht Karotten, man braucht Sesamöl und Salz. Und das war's schon.
Ist ja interessant, wenn man an rote Beete denkt, dann denkt man eher an Osteuropa, aber nicht an Asien.
Also ich denke bei rote Beete eigentlich immer an China, denn rote Beete spielt in der Fünf-Elemente-Kochkunst eine ganz große Rolle. Ich glaube, über die Fünf-Elemente-Lehre und Kochen, da müssen wir mal eine Sendung machen, Andreas.
Das müssen wir unbedingt.
Also die rote Beete ist erfrischend und wenn man sie roh isst, ist sie sogar stark abkühlend. Sehr gutes Sommeressen. Die Karotten sind eher neutral und von ihrer Eigenschaft ausgleichend, was bei Hitze natürlich eine ganz, ganz gute Sache ist. Und zusammen klasse Kombination, vor allem mit dem Sesamöl und dem Salz. Ja, dann sage ich mal herzlichen Appetit und lasst uns essen.
Ja, und Cecilia, die heute jetzt mit isst und mit prüft, die haben wir in unserem letzten Podcast vorgestellt. Unsere Freiwillige, wer sie noch nicht kennengelernt hat, gerne einmal zurückspulen, noch einmal auf den letzten Podcast. So, jetzt probiere ich aber.
Also der Geschmack ist ganz, ganz fein und durch die rote Beete nimmt der ganze Salat so eine ganz zarte orange-rosa Färbung an.
Jetzt muss man sagen, du hast es wirklich äußerst fein geschnitten.
Ja.
Die Möhren, die zergehen ja geradezu, da muss man gar nicht viel beißen mehr.
Also ich finde, so gehört das auch, weil ich im Sommer keine Arbeit beim Essen haben möchte. Also ich finde, das muss einfach ganz klar sein. Die roten Beeten nehme ich frisch. Und die kann man ja dann selber kochen oder im Backofen zubereiten. Und inzwischen gibt's die ja sogar für uns ganz Faule auch schon gekocht und vakuumiert zu kaufen. Also man muss das dann gar nicht selber machen.
Ich gehöre zu den Faulen und habe neulich tatsächlich rote Beete vakuumverpackt gekauft. Fand ich ganz praktisch für so einen schnellen Sommersalat. Das fand ich ganz praktisch.
Außerdem finde ich, sind die Hände danach nicht so rosa. Also das gehört auch noch dazu. Und bei diesem Salat finde ich das Geniale. Wenn man den in einer großen Menge zubereitet und es bleibt was übrig, dann hau ich den abends nochmal in die Pfanne und mache daraus einfach ein Gemüse. Und das schmeckt ganz, ganz lecker mit Reis.
Jetzt musst du noch verraten, wie man denn die Karotten so schmal hinbekommt beim Schneiden. Was nutzt du denn für ein Werkzeug?
Ich nutze eine Reibe. Ganz, ganz klassisch. Ich reibe die mit der Hand.
Jetzt müssen wir jetzt habe ich gerade den Mund voll. Cecilia mal fragen, wie schmeckt denn Cecilia aus Indonesien einen chinesischen Salat?
Oh. Es ist ganz Neues für mich, aber es ist ein bisschen salzig und das schmeckt mir sehr gut, dass es ein bisschen salzig und nicht sauer ist. Und ja, ich mag die Karotten, finde ich sehr, sehr gut eigentlich.
Mhm. Finde ich auch und ich bin ja ein totaler Fan, Susanne, von Sesamöl. Am liebsten mal noch geröstetes Sesamöl. Ja, also wie immer eine Empfehlung und du hast auch, als wir uns darüber unterhalten haben, auch gesagt, eine wirkliche Empfehlung auch zu Grillabenden zum Fleisch dabei.
Absolut, schmeckt wirklich gut dazu. Sollte man unbedingt mal ausprobieren. Andreas, nachdem wir jetzt aufgegessen haben, noch eine Bitte an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, auch von Ihnen, von euch, mal eine Zuschrift zu bekommen, mal einen Kommentar zu bekommen, was wir vielleicht mal kochen könnten und vielleicht ein Rezept und ein Foto geschickt zu bekommen. Und wir versprechen, wir kochen das nach.
Die Empfehlung.
Wie immer an dieser Stelle die Empfehlung, die wir aussprechen. Und Du hast eine ganz, ganz tolle Empfehlung mitgebracht, nämlich einen Urlaubstipp, etwas, was man erleben kann in fast allen südasiatischen Ländern. Und das sind Straßenmusiker und in diesem Fall blinde Straßenmusiker.
Wir haben ja hier manchmal über die Berufsaussichten auch heute von blinden Jugendlichen erzählt. Und tatsächlich ist traditionell, ist Straßenmusiker eins der möglichen Berufe, die blinde Mädchen, blinde Jungs eben auch machen können. Ich erzähle das immer ganz mit einem halb weinenden und mit einem halb lachenden Auge. Weinend, das sage ich gleich mal vorweg, bevor das Positive kommt, weinend, weil man sich natürlich wünscht, dass die Chancen größer wären für blinde Jugendliche, andere Berufe auch zu ergreifen. Und manchmal ist es einfach auch eine Not, die sich darin zeigt, dass eben andere Berufe nicht möglich sind. Das Positive ist natürlich auch, dass sie oft dann ihr Talent zeigen können, also ihr Talent wirklich kundmachen können auf offener Straße und Menschen dann auch bereitwillig dafür etwas geben und so sie sich ihren Lebensunterhalt auch eben selbst erspielen können oder ersingen können mit Musik. Und in ganz Südostasien oder in Südasien findet man tatsächlich blinde Straßenmusikerinnen und Musiker. Und meine Bitte ist, halten Sie an, wenn Sie einmal so etwas sehen bei solchen Musikerinnen und Musikern, hören Sie zu und lassen vielleicht auch ein paar Groschen dann auch in den Karton fallen, denn davon leben die meisten. Auf die Idee bin ich gekommen, weil nämlich vor Jahren eine berühmte thailändische Band, und nämlich bestehend aus blinden Musikern, einen berühmten Song gemacht hat, der in Thailand rauf und runter gespielt wird bis auf den heutigen Tag. Du kennst die Band, Susanne?
Die heißt Vanipok.
Und man findet sie auch im Internet. Ich werde gleich einmal ein paar Takte von der Band und ihrem Hit hineinspielen, sodass sie auch selber einen Eindruck haben. Aber auf YouTube gibt es eine ganze Menge von ihrer Musik. Und ähnliche Musik und andere Musik machen eben blinde Musikerinnen und Musiker in Asien auch. Also unterstützen Sie sie und genießen Sie auch die Musik, die die dort machen.
ขอทดใจชีวิตที่เกิดมาเพื่อทดแทนทุกท่านที่เมตตาด้วยนำพาเสียงเพลงสู่ผู้ฟังเป็นบทเพลงโลกมืดและความหมายจะผู้ป้องร้องไห้
Und bevor wir uns jetzt gleich verabschieden, natürlich nochmal der Hinweis auf unsere Webseite www.h-bm.de. Da gibt's den Newsletter, da gibt es Shownotes, da gibt es die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Natürlich kann man uns auch mit Wünschen und Kommentaren eine Mail schicken unter Augenblickmal, alles zusammengeschrieben und klein, @h-bm.de. Und wer den Newsletter, den digitalen, gerne regelmäßig bekommen möchte, der abonniert den doch bitte auf unserer Webseite.
Und wir haben natürlich auch eine gedruckte Version eines Newsletters. Der ist noch ein bisschen ausführlicher als der, den wir digital als Newsletter versenden. Auch den kann man auf unserer Webseite lesen. Und da erzählen wir von den blinden Jugendlichen, die auf neuen Wegen sind, und erzählen auch von den Kindern, die ganz neu angefangen haben in den verschiedenen Schulen. Wir haben eine Geschichte von Firwan aus der Insel Nias in Indonesien, die ich ganz berührend finde, wie dieser Firwan, der dort aufgewachsen ist, von einem Kind, das nicht zur Schule gegangen ist, plötzlich zu einem kleinen Musiker wird. Das ist eine der Hauptgeschichten in unserer gedruckten Ausgabe des Augenblick.
Ja, und dann verabschieden wir uns wie immer in einer Landessprache, und wir haben lange überlegt, was wir denn wünschen würden, weil wenn wir uns so verabschieden jetzt in dieser Zeit, dann wünschen wir ja meistens einen schönen Sommer.
Genau, das hatte ich dann auch überlegt und hatte dann in meiner vollkommenen Unkenntnis der chinesischen Sprache geschrieben: Sag doch mal, was die schöne Sommerzeit heißt, wie man sich da grüßt. Aber du hast mich gleich vor ein paar Minuten korrigiert, hast gesagt, so würde man das eigentlich nicht sagen.
Naja, also es ist einfach so wie man bei uns schöne Sommerzeit sagt, sagt man das einfach auf Chinesisch nicht. Also auf Kantonesisch oder auf Hochchinesisch würde man eher einen fröhliche Sommertage wünschen. Und das ist eigentlich auch der Gruß, mit dem wir uns jetzt verabschieden. Und deshalb sage ich jetzt zu dir, Andreas, Zhu ni xia zhi kuai le.
Ich werde das nicht wiederholen können. So weit reichen meine Chinesischkenntnisse nicht. Aber ich wünsche dir genau dasselbe und genauso unseren Zuhörern und Zuhörern. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, im September.